Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Dass es ein Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche gibt, aufgelegt von Bund und Ländern, das wissen viele. Aber den wenigsten dürfte wohl bekannt sein, dass dieses Förderprogramm in seiner Wirkungsweise nicht überprüft wird. Der Bildungsforscher Olaf Köller erklärt uns gleich mehr dazu. Und wir schauen auch auf die Bildungsthemen im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Mit Nachhilfeangeboten in der Schule oder außerhalb, mit Bildungsgutscheinen oder Ferienkursen. Bund und Länder versuchen seit gut einem Jahr in einem bundesweiten Aufholprogramm Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, das nachzuholen und zu lernen, was sie durch die Corona-Schließung und den Wechselunterricht verpasst haben. Dieses Programm genutzt haben bisher mehrere Millionen Schülerinnen und Schüler, heißt es jetzt in einem Zwischenbericht. Aber besonders bei Kindern in sozial schwierigen Situationen und größeren Lernlücken sollten laut Bundesbildungsministerium die Anstrengungen weiter erhöht werden. Förderprogramme wie diese von Bund und Ländern sind ein wichtiges Instrument, um Bildungserfolge zu steigern. Allerdings werden sie in ihrer Wirkung häufig kaum geprüft. Und das sollte sich jetzt ändern, fordert die SWK, die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz. Olaf Köller ist der Co-Vorsitzende dieser Kommission. Guten Tag.
Ja, grüße Sie ganz herzlich.
Heißt das, beim laufenden Corona-Aufholprogramm von Bund und Ländern weiß man gar nicht, wie es wirkt und ob es wirkt? Ich meine, da werden ja immerhin 2 Milliarden Euro bis zum Jahresende ausgegeben.
Ja, zunächst einmal hat man ja, als das Geld damals bewilligt wurde, den Ländern auch sehr viel Freiheit gegeben, was sie mit dem Geld eigentlich machen. Klar war, es sollte zum Aufholen der Rückstände dienen, die in der Pandemie entstanden waren. Gleichzeitig bezogen sich natürlich diese Rückstände auf multiple Dimensionen, will ich es einmal sagen. Also es waren natürlich Rückstände in den Basiskompetenzen, Deutsch, Mathematik, vielleicht auch noch die Naturwissenschaften. Es waren aber auch natürlich Einbußen in der psychosozialen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, Bewegung. Es war viel liegen geblieben, insbesondere in der Zeit der Schließung der Schulen. Und die Länder haben dann eben die zugesagten Mittel durch den Bund sehr frei genutzt und auch sehr unterschiedlich. Manche haben tatsächlich auch auf der Basis der Empfehlung, die SWK ja schon im Sommer letzten Jahres gegeben hat, Schwerpunkte gesetzt auf Basiskompetenzen, auf besonders benachteiligte Gruppen auch. Wir hatten damals ja gesagt, das sind die jüngeren Schülerinnen und Schüler, die benachteiligten Schülerinnen und Schüler und haben dort versucht, Maßnahmen zu ergreifen. Andere Länder haben dann eben die Gelder auch in andere Dinge investiert. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass kein Land darauf vorbereitet war, etwa auch dann systematisch A, zu beobachten, wird das Geld wirklich auch so genutzt, wie es geplant ist, und B, was kommt dann auf Seiten der Erträge bei den Schülerinnen und Schülern wirklich an? Also das war nicht vorbereitet. Und als die Gelder da waren und die Maßnahmen starteten, war das Kind eigentlich auch schon in den Brunnen gefallen, weil man dann auch eine Evaluierung der Wirksamkeit solcher Programme überhaupt nicht mehr durchführen kann. Denn wir wissen ja nicht wirklich zielscharf, wie groß waren die Defizite, welche Schülerinnen und Schüler waren in den Ländern wirklich betroffen, greifen die Maßnahmen und ist es hinterher weg.
Das heißt, meine Frage war ja, man weiß nicht, wie es wirkt und ob es überhaupt wirkt. Diese Frage müssen Sie mit Ja beantworten.
Ja, und man wird es auch nicht mehr rausfinden, ob es gewirkt hat.
Ist das denn bei anderen Förderprogrammen im Bildungsbereich auch so?
Also es gibt natürlich viele Beispiele, auch in der Vergangenheit in einzelnen Bundesländern, wo Geld gegeben wurde und man dann dieses Geld genutzt hat für Maßnahmen, von denen man nicht wusste aus der Vergangenheit, ob sie wirksam sind, und dann auch nicht systematisch evaluiert hat, ob es denn wirkt. Wir erleben jetzt auch viele Programme in den Ländern zur Förderung der sogenannten Brennpunktschulen. Die heißen je nach Bundesland ganz unterschiedlich. Dort haben wir oftmals bei diesen Programmen nicht einmal Evidenz, ob diese Programme in der Vergangenheit irgendwo gewirkt haben, und oft Evaluierungsdesigns, von denen wir auch nicht wissen, ob sie jetzt aktuell wirken. Wir hatten aber auch schon andere Fälle. Also wir hatten 2 große Initiativen. Das war zum einen die Sinus-Initiative, also das Programm zur Effizienzsteigerung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts, und das BIS-Programm zur Förderung sprachlicher Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen, wo Wissenschaft von vornherein eingebunden war, A, um noch einmal wirklich zielscharf zu sagen, worauf kommt es an bei der Förderung, welche Kompetenzen genau zu fördern und wo Wissenschaft auch beraten hat, was sind existierende Maßnahmen, die man einsetzen sollte, um Fördererfolge zu haben. Und dann wurden diese Programme Sinus und BIS ja gemeinsam mit der Praxis in Abstimmung auch mit der Bildungspolitik in den Ländern umgesetzt.
Gucken wir jetzt doch in die Zukunft. Sie sagen, das muss sich verändern. Was ist Ihr konkreter Vorschlag?
Also wir wollen zunächst einmal natürlich das Gespräch zwischen Wissenschaft und Bildungspolitik suchen. Das heißt, wir haben zunächst einmal vorgeschlagen, dass wir im Laufe 2022 noch idealerweise ein Fachgespräch führen, in dem Expertinnen und Experten mit den 16 Ländern, mit den Hausspitzen der 16 Länder zusammenkommen, um einmal Modelle vorzustellen, wie es zukünftig aussehen kann. Also wir sprechen ja gerne von Ex-ante und Ex-post-Evaluierung. Ex-ante-Evaluierung meint im Grunde genommen, bevor man ein Programm aufsetzt, verständigt man sich über die Zieldimension, was will man mit dem Programm erreichen, und man verständigt auch sich über Maßnahmen, von denen man glaubt, dass man damit die Ziele erreichen kann. Also nicht lasst alle Blumen blühen, sondern was können wir im Grunde genommen länderübergreifend an Programmen dann auf den Weg bringen, von denen wir uns wirklich erhoffen können, dass sie wirken. Wofür wir auch werben wollen, ist dann natürlich die Ex-Post-Evaluation. Das heißt, dass man dann auch wissenschaftliche Begleitstudien ermöglicht, in denen dann auch sowohl der Prozess, wie wird das Ganze implementiert in den Schulen, evaluiert wird, aber natürlich auch die Ergebnisse dann. Also zeigt sich wirklich, dass auf Seiten der Schülerinnen und Schüler sich Lernergebnisse systematisch durch diese Programme verbessern. Und dafür wollen wir werben und dafür wollen wir auch ein Expertengespräch suchen, dass wir einfach auch das Wissen, die Expertise in den Ländern erweitern, wie man sowas zukünftig angehen kann.
Dass ein Gremium aus Bildungsforschern natürlich jetzt mehr Bildungsforschung vorschlägt, ist ja fast erwartbar. Wäre nicht auch ein Weg, Fördergelder künftig an Wirkungsforschung zu koppeln?
Ich glaube, das meinen wir. Es geht nicht darum, dass wir mehr Wissenschaftsförderung haben wollen, sondern wir wollen, glaube ich, den Schulterschluss zwischen Bildungspolitik, zwischen Bildungspraxis und Wissenschaft, A, bei der Identifikation von Problemen, B, beim Aufsetzen von Maßnahmen zur Problembewältigung und dann C, bei der Analyse der Wirksamkeit dieser Maßnahmen, die ergriffen wurden.
Förderprogramme im Bildungsbereich, die sollten unbedingt mehr auf ihre Wirkung hin überprüft und beforscht werden. Das fordert jetzt die ständige wissenschaftliche Kommission, die die Kultusministerkonferenz berät. Olaf Köller ist der Co-Vorsitzende dieser Kommission. Danke für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Am Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen wieder eine neue Landesregierung gewählt. Das war gerade schon mal Thema mit Aspekten in der Sendung Deutschland heute. Wenn man so will, bekommt dann auch Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP von den Wählerinnen und Wählern ein Zeugnis. Sie hatte nach ihrem Amtsantritt 2017 angekündigt, vieles besser machen zu wollen als ihre Vorgängerin Silvia Löhrmann von den Grünen, die für ihre Politik damals kein weiteres Vertrauen gefunden hatte. Vivien Leue über die Bildungspolitik im NRW-Wahlkampf-Endspurt.
Ein Stadtteiltreffen der Grünen in Düsseldorf. Die Parteimitglieder tauschen sich über ihre Erlebnisse an den Wahlkampfständen aus.
Ja, die Frau Gebauer muss unbedingt weg.
Bestätige ich.
Aber eine Frau Löhrmann wollen wir jetzt auch nicht wieder.
Ja.
Das Schul- und Bildungsministerium. Es scheint ein undankbarer Job, dieses Haus zu führen. 2017 wurde die grüne Schulministerin Silvia Löhrmann mitverantwortlich gemacht für die Wahlniederlage von Rot-Grün. Auch jetzt, 5 Jahre später, sei die bildungspolitische Bilanz der schwarz-gelben Landesregierung mit FDP-Ministerin Yvonne Gebauer verheerend, sagt Richard Voss, Vorstand der GEW Wuppertal.
Die Herausforderungen sind noch weiter gewachsen. Und das fängt bei der Kita an, geht über die Schulen bis zu den Hochschulen. Täglich fällt Unterricht aus. Täglich fehlen Lehrkräfte und das Problem ist nicht neu.
Die Versprechen waren groß zu Beginn von Gebauers Amtszeit. Ein Auflösen der Dauerbaustelle Inklusion, zurück zu mehr Lernzeit an Gymnasien, Stichwort G9, mehr Lehrpersonal und Unterrichtsgarantie sollte es geben. Was also wurde geschafft?
G9 und Inklusion.
Das Turbo-Abi in nur 8 Jahren wurde abgeschafft, G9 wieder eingeführt. Auch beim Thema Inklusion hat Schulministerin Yvonne Gebauer für Entspannung gesorgt. Während sich ihre Vorgängerin für die vollständige Inklusion an Regelschulen einsetzte, trat Schwarz-Gelb auf die Bremse und ließ Förderschulen bestehen.
Lehrpersonal und Unterrichtsgarantie.
Von einer Unterrichtsgarantie ist NRW weit entfernt. Noch immer fehlen tausende Lehrkräfte. Der Mangel bestand schon bei Regierungsübernahme, hat sich aber noch verschärft. Auch weil die Zahl der Stellen erhöht wurde, rechtfertigt sich Yvonne Gebauer im WDR.
Wir haben hier den Bedarf, die Stellenanzahl erhöht, aber eben noch nicht alle Stellen besetzt, aber gleichwohl über 5000 zusätzliche Lehrer in Person sind an unseren Schulen und unterstützen den Unterricht.
Dass es den Lehrermangel weiterhin gibt, könnte auch an der unterschiedlichen Besoldung liegen. Grundschullehrkräfte verdienen deutlich weniger als Lehrer und Lehrerinnen an Gymnasien beispielsweise. Schwarz-Gelb wollte das ändern, schaffte es aber nicht.
Viele Gründe, vielleicht ein Grund an der Stelle. Wir sind jetzt seit dem 13. März 2020 in einem Corona-Modus und der verlangt hier für Nordrhein-Westfalen allen viel ab. Von daher wäre es ein gutes Zeichen gewesen. Aber wir wissen auch, dass die Corona-Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, mit viel Geld verbunden sind.
Nun möchte vor allem die SPD das Thema vorantreiben. Spitzenkandidat Thomas Kutschaty verspricht auf fast jeder Wahlkampfveranstaltung:
Der Chef übernimmt die Verantwortung zukünftig für Schulpolitik.
Und dazu soll auch die gleiche Bezahlung gehören.
Die Pandemie.
Fast die Hälfte ihrer Amtszeit verbrachte Schulministerin Yvonne Gebauer im Krisenmodus. Die Pandemie legte die Versäumnisse im Bildungsbereich offen, zum Beispiel bei der Digitalisierung. Yvonne Gebauer sagte im März 2020, als alle Schulen unvorbereitet in den Distanzunterricht gingen:
Wir bereiten eine Liste vor in Bezug auf Angebote, wie welche Apps genutzt werden können, welche Unterrichtsmaterialien generell zur Verfügung stehen.
Zu dem Zeitpunkt arbeitete das Land schon seit Jahren an einer eigenen Online-Plattform. Sie ist bis heute nicht flächendeckend im Einsatz. Mittlerweile sind immerhin alle Lehrkräfte mit Dienstgeräten ausgestattet und auch für Schüler und Schülerinnen aus einkommensschwachen Familien gibt es Tablets. Aber an vielen Schulen fehlt weiterhin das WLAN. Um die Corona-Lücken bei Schülerinnen und Schülern zu schließen, hat das Land zuletzt mehrere Programme auf den Weg gebracht.
Nämlich extra Geld, extra Personal, extra Zeit und extra Blick.
Noch ist es zu früh für eine Bilanz. Aber die Rückmeldung vor allem aus Schulen in sozial schwierigen Lagen zeigt, es reicht noch nicht.
Politische Versprechungen werden im Wahlkampf immer gerne gemacht. Das ist, wie wir gerade im Beitrag gehört haben, auch in Nordrhein-Westfalen nicht anders. Schulpolitik soll Chefsache werden, hieß es da zum Beispiel. In der Schulpraxis allerdings warten viele eher auf konkrete Taten. So wie an dieser Brennpunktschule in Gelsenkirchen, die Solveig Bader besucht hat.
Hausaufgabenbetreuung im offenen Ganztag. Grundschullehrerin Britannia Hammond geht mit den Kindern die Deutschaufgaben durch. An der Gelsenkirchener Grundschule Georgstraße lernen überwiegend Kinder mit Migrationshintergrund. Einige sprechen gar kein Deutsch, wenn sie hier anfangen. Das sei aber nicht zwingend ein Problem, zumal die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen den Zusammenhalt innerhalb der Klasse fördern, sagt Britannia Hammond, die hier seit 10 Jahren unterrichtet.
Wir haben eine ganz, ganz tolle Schülerschaft. Wir haben viele verschiedene Nationalitäten hier, die gut miteinander arbeiten, miteinander lernen, sich gegenseitig total unterstützen können. Wo mal ein Wort fehlt, dann erklärt ein anderes Kind das auf ganz einfache Weise. Ich würde das gar nicht als Herausforderung sehen. Ich würde das als eine Aufgabe, die man aber unheimlich gerne macht.
Britannia Hammond hat sich bewusst für eine Grundschule im Brennpunkt entschieden. Eine Schule, an der alle an einem Strang ziehen. Nur so funktioniert es, sagt auch Schulleiter Christian Spiegel.
Weil wir ein tolles Team hier haben, Lehrerinnen und Lehrer, die füreinander einstehen, weil wir eine Schulaufsicht haben, die uns Optionen schafft. Und weil wir eine Stadt, einen Schulträger haben, der tatsächlich immer wieder Dinge möglich macht, selbst wenn der Haushalt das nicht immer hergibt. Das ist das Geheimnis.
Doch viele Lehrerinnen und Lehrer machen einen großen Bogen um Gelsenkirchen. Zahlreiche Stellen sind unbesetzt. Obwohl die Schulen besser seien als ihr Ruf, meint der Schulleiter. Die Stadt Gelsenkirchen investiert trotz Verschuldung seit Jahren viel in die Ausstattung der Schulen. Es gibt elektronische Tafeln und schnelles Internet. Die Kommunen könnten das aber nicht alleine stemmen und müssten mehr von Land und Bund unterstützt werden, fordert Lothar Jackstedt, Schulpersonalrat in Gelsenkirchen.
Wir brauchen ein Riesenprogramm. Wir brauchen endlich im Land Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik Deutschland die Entscheidung pro Bildung in dem Bewusstsein, dass wir uns entscheiden, unsere junge Generation in unserem Land nicht zu verlieren.
Im Ruhrgebiet seien die Herausforderungen besonders hoch. Seit knapp 10 Jahren kämen verstärkt Zuwandererfamilien nach Gelsenkirchen, vor allem aus Osteuropa. Jetzt führt der Krieg in der Ukraine zu einer neuen Flüchtlingswelle ins Ruhrgebiet. Seit Jahren kämpft der Gewerkschafter Lothar Jackstedt um Lösungen, sucht das Gespräch mit den Politikern. Bislang vermisse er aber den politischen Willen.
Politik zeigt in der Pandemie und in Richtung Krieg, dass sie bereit sind, viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber die Bereitschaft für alle jungen Menschen, für die Bildung in diesem Land, Milliarden bereitzustellen durch einen entsprechenden Zusatzfonds, ist noch nicht vorhanden. Und das ist unser Kernproblem. Und wenn sich ähnlich wie beim Klimanotstand am Bildungsnotstand manches orientieren würde, dann wären wir durchaus einen Schritt weiter und da gibt es Handlungsbedarf.
Vor allem finanzschwache Städte dürften nicht vergessen werden. Viele Schulgebäude bröckeln seit Jahrzehnten vor sich hin. Neue, moderne Lernräume würden auch mehr Lehrkräfte von außen in die strukturschwachen Regionen ziehen. Hinzu kommt, bei dem aktuellen Lehrermangel könnten sich Pädagogen ihre Schulen aussuchen. Und die seien meist nicht im Ruhrgebiet. Die Notlösung, Lehrer werden aus anderen Regionen nach Gelsenkirchen abgeordnet. Gerade Grundschulen in strukturschwachen Regionen sind besonders vom Lehrermangel betroffen, sagt Ayla Çelik, Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW.
Wenn wir bedenken, dass in NRW jeder 5. Mensch unter 18 Jahren in armen Verhältnissen lebt, dann ist das geradezu ein Armutszeugnis, dass NRW bei Bildungsausgaben pro Kopf den 16. Platz, nämlich den letzten Platz im Länderranking, bildet. Das darf so nicht weitergehen.
Eine gute und ausreichende Förderung für Schülerinnen und Schüler, die gelingt an vielen Schulen in Deutschland seit vielen Jahren nur mit Hilfe von Stiftungen. Mit besonderen Programmen, mit Zeit und Fachleuten und mit Geld unterstützen sie in vielerlei Hinsicht auch in der Talentförderung. Alexandra Gerlach hat im sächsischen Meißen ein Gymnasium besucht, das vor kurzem in das Programm der Junior-Ingenieur-Akademie der Deutschen Telekom-Stiftung aufgenommen wurde.
Hochkonzentriert sitzt Tobias vor dem Laptop und gibt endlose Zahlencodes ein. Die Finger des 14-jährigen Achtklässlers fliegen blitzschnell über die Tastatur. Dann stutzt er.
Ich hatte noch einen Schrägstrich vergessen. Da meckert er sofort rum. Aber jetzt ist alles richtig.
Neben dem Laptop hat der 13-jährige Anthony eine Schaltanlage mit mehreren Sensoren aufgebaut. Ein Gewirr von kleinen Steckplatten und bunten Drähten, die miteinander verbunden sind. Die beiden Schüler haben die Arbeit nach Neigung aufgeteilt.
Weil, wenn das so viele Kabel sind, finde ich es furchtbar, dann diese ganzen kleinen Teile auf den richtigen Steckplatz zu stecken. Da schreibe ich lieber meine Zeilen auf dem Laptop oder Computer.
Tobias und Anthony haben einen sogenannten Bekleidungshelfer gebaut und programmiert. Über eine digitale Anzeige im Hausinnern werden die aktuellen Wetterverhältnisse abgebildet.
Also wir haben den Ultraschallsensor, den Regensensor, das ist der mit diesem Kleinteil hier dazu und noch den DHT11-Sensor, der die Luftfeuchtigkeit und Temperatur misst. Wenn man jetzt zum Beispiel im Haushalt eine digitale Anzeige hat, sobald man den Raum betritt, zeigt es an, heute regnet es, heute ist kein Regen, heute sind 25 Grad, heute sind nur 6 Grad und die Luftfeuchtigkeit.
Das heißt, dann weiß ich, was ich anziehen muss?
Genau.
Am Nebentisch im neuen Multifunktionsunterrichtsraum des Meißner Franziskaneums steht Paul gemeinsam mit seinem Lehrer Andreas Balk an einem kleinen, kompakten 3D-Drucker. Kritisch begutachten die beiden einen frisch gedruckten, kleinen, runden Plastikchip von der Größe einer 1-Euro-Münze.
Aber die Rundung ist auch nicht so dolle zu sehen.
Ne? Ja, deshalb sage ich ja.
Da können wir versuchen, 0,6 einzustellen. Oder?
Und ich versuche gerade, diesen Schriftzug Franzi quasi in diesen Chip reinzumachen, dass quasi der Schriftzug so durchgestochen ist.
Seit gut einem Jahr darf sich das Meißner Franziskaneum zum Kreis der 100 Schulen bundesweit zählen, die eine Junior-Ingenieur-Akademie haben. Bislang nehmen vor allem Jungen an dem Programm teil. Mit einer Anschubfinanzierung von 10.000 Euro über die Deutsche Telekom Stiftung konnten technische Gerätschaften sowie mehrere Laptops und Zubehör für die unterschiedlichen Projekte angeschafft werden. Das Ziel der Initiative sei klar definiert, sagt Stiftungsvorstand Thomas de Maizière.
Die Junior Ingenieurakademie der Deutschen Telekom Stiftung soll Schülerinnen und Schüler über den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht hinaus befähigen, praktisch zu wirken, Zusammenarbeit zu lernen mit Wirtschaft und Hochschule und selber etwas anzuwenden, was dann wiederum der Schule auch nützt.
Für den Mathe- und Physiklehrer Andreas Balk, der seit gut 30 Jahren an dieser Schule unterrichtet, ist die Akademie eine tolle Chance, um die Schülerinnen und Schüler spielerisch für technische Fächer zu begeistern.
Das ist einfach super, weil die uns was ermöglicht, was wir ohne die Akademie nicht machen könnten. Das ist eigentlich spitze, ne? Weil der kostet 3.500 Euro. Der Scanner kostet um die 700 Euro, ist ein 3D-Scanner. Also für Schulträger hätte, glaube ich, nicht die Möglichkeit, das so zu finanzieren.
Für Schuldirektorin Heike Zimmer ist die Akademie ein wichtiger Schritt, nicht nur für die Begabtenförderung am Franziskaneum. Sie wünscht den Jungen und Mädchen
hoffentlich ganz viel Freude auch zu empfinden am Ausprobieren von Technologie, Programmieren, 3D-Druck. Also Dinge, vor denen doch ein Teil der Schülerinnen und Schüler erheblich Respekt haben. Und den aufzulockern und dieses Feld als machbar und erlebbar zu zeigen, das ist unser Anliegen.
Bei einigen Schülern ist der Funke schon in den ersten Projekten übergesprungen. Andere überlegen noch, ob sie Technik und Ingenieurskunst zu ihrem Beruf machen wollen.
Beruflich eher nicht, aber eher hobbymäßig.
Aber man weiß ja nie, vielleicht kommt es ja noch zu einem Beruf.
Ja, definitiv.
Ja, mir macht Spaß, weil man kann halt eigene Sachen entwerfen. Und
mit relativ wenigen Teilen sind es vielleicht 20 Kabel und 3 Sensoren und mit noch einem relativ vergleichsweise kleinen Programmcode schon so große Sachen machen kann, ausgeben lassen kann. Das finde ich schon sehr faszinierend.
Ist der Animationsfilm das hässliche Entlein der Filmbranche? Mit dieser Frage lasse ich Sie jetzt mal ein bisschen alleine. Bis gleich. Der Filmproduzent Fabian Driehorst in Corso Kunst und Pop seine Antworten auf diese Frage geben wird. Das war's für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.